Manchmal kommt jemand zu mir und manchmal bin auch ich derjenige, der zu anderen kommt und sagt, Tobi, ich muss dir was erzählen. Und dann kotzt sich jemand so richtig aus, ledert vom Zaun, lässt alles raus, was gerade irgendwie scheiße läuft. Und im ersten Augenblick fühle ich mich total geehrt, dass er das bei mir tut. Und ich fühle mich auch geehrt, weil ich mich irgendwie verbunden fühle. Manchmal fühlt sich das sogar gut an, weil ich ja scheinbar auch irgendwie besser bin als die Leute, die die Person gerade aufgeregt haben. Und dann, wenn das dabei bleibt, merke ich, irgendwann fühle ich mich auf einmal irgendwie nicht mehr so gut. Irgendwie frage ich mich, was mache ich denn jetzt damit? Was mache ich denn mit diesem emotionalen Kram? Was mache ich denn mit dem, was da einfach so im Raum steht? Mit all diesem Destruktiven, manchmal sogar Abwertenden, manchmal wird ja sogar richtig gelästert über andere Leute. Irgendwie kann ich das schwer aushalten, wenn das dabei bleibt. Wenn man sich von irgendwas abgrenzt, was nicht gut ist, dann ist das gut und das ist wichtig. Und auch wenn man sagt, was falsch läuft, wo Missstände ist, dann ist das auch total wichtig. Aber eigentlich muss dann auch so der nächste Schritt kommen, nämlich dass wir dem Schlechten etwas Gutes, etwas Besseres gegenüberstellen. Und genau das macht Johannes nochmal in seinem letzten Kapitel. In der letzten Predigt haben wir uns ganz viel mit dem beschäftigt, was Schatten ist und wovor wir Respekt haben sollten, was gefährlich ist. Und Johannes hat auch so ein bisschen angefangen zu sagen, ja Mensch, was das Gute eigentlich ist. Und im letzten Kapitel holt er nochmal so richtig aus und sagt, das ist das, worauf es ankommt. Das ist das, was Licht ist, was dem Schatten gegenübersteht. Er fasst so ein bisschen zusammen, was er bisher gesagt hat und setzt es auch in Beziehung, macht deutlich, wie viel Sinn alles ergibt, was er bisher von sich gegeben hat. Und er sagt auch, dass alles in Jesus mündet und dass ohne Jesus alles nichts ist. Für mich ist das so ein bisschen beim Lesen des Johannesbriefes der Punkt, wie früher, wenn ich in der Physikvorlesung saß, ich habe Sonderpädagogik und Physik studiert und es gab einfach Dinge, die habe ich nur maximal bis zur Hälfte begriffen, manchmal sogar noch weniger. Und wenn der Dozent dann am Ende so gesagt hat, so und jetzt fasse ich nochmal zusammen, dann bin ich mal hellhörig geworden, weil dann hatte ich nochmal die Chance zu verstehen und manchmal hat er das dann auch einfacher erklärt als davor, weil er nicht so sehr ins Detail gegangen ist. Jetzt kommt so ein bisschen der Punkt, wo Johannes sagt, das ist das, worauf es wirklich ankommt. Wenn ihr die letzten drei Predigten verpasst habt, schade, bisschen Wiederholung kommt jetzt aber von mir. Wenn ihr bei einem Punkt denkt, oh, das hätte ich gerne noch ein bisschen intensiver, dann müsst ihr euch die Predigten nochmal anhören, die vor mir gehalten wurden. Und Johannes erklärt in seinem letzten Kapitel das Wichtigste. Er beantwortet quasi so die grundlegenden Fragen des Lebens. Wie kommen wir auf, in und mit dieser Welt klar? Also wie können wir hier erfolgreich sein? Das, was jeder sein möchte. Jeder will irgendwie was schaffen, was erreichen. Wie können wir erfolgreich sein? Er beantwortet die Frage, was ist denn eigentlich der Grund, auf dem wir stehen? Was ist so das Fundament? Worauf können wir uns wirklich verlassen? Und er beantwortet auch die Frage, wie bleiben wir in Kontakt mit Gott? Wie können wir in echter Beziehung mit ihm sein? Wie können wir fest verbunden im Alltag mit Gott Beziehung leben? Und auch, wie bleiben wir bewahrt? Wie sind wir sicher? Das sind für mich irgendwie so die Fragen, die fürs Leben eigentlich ganz grundsätzlich sind, die ich gerne immer beantwortet haben möchte. Und wenn ich Bücher lese, auch Bücher, die nicht von Christen geschrieben sind, dann entdecke ich diese Fragen irgendwie auch immer wieder. Und wenn ich sie ein bisschen anders formuliere, dann kommen sie vielleicht euch auch vertrauter vor. Also, wie erreiche ich meine Ziele? Oder was sind Werte, auf die ich mein Leben baue? Wie gelingen meine Beziehungen? Und wie erreiche ich ein notwendiges Maß an Sicherheit oder an Absicherung? Vielleicht denkt ihr, oh, das habe ich für mich schon geklärt. Da erzählt Tobi sicherlich nichts Neues heute. Martin hat in einer seiner letzten Predigten gesagt, wer die Bibel aufmerksam liest, dem können wir nichts Neues erzählen. Das ist Fakt. Wenn ihr den Johannesbrief schon gelesen habt und ihn aufmerksam gelesen habt, dann werde ich vermutlich nichts erzählen, was euch wahnsinnig überrascht. Aber wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, dann können wir ein tieferes Verständnis von dem bekommen, was Gott uns damit vermitteln möchte. Wir können Worte wirken lassen. Wir können sie tiefer verstehen. Gott kann zu euch sprechen. Und manchmal findet ihr vielleicht auch ganz neue Anwendungen für euer Leben mit bereits bekannten Gedanken. Also ob die Predigt heute gut, also nachhaltig wird, liegt viel mehr an dem, was ihr damit macht, als an dem, wie gut ich es formuliere. So, jetzt liegt der Ball bei euch. Erste Frage, wie kommen wir auf, in und mit dieser Welt klar? Also wie können wir erfolgreich sein? Und dazu, oder wie Johannes es nennt, siegen. Ich lese euch vor, Johannes Kapitel 5, die ersten 5 Verse. Erster Johannesbrief, nicht Johannes Evangelium, Kapitel 5, die ersten 5 Verse. Wer glaubt, Jesus ist der Christus, hat Gott zum Vater. Und wer seinen Vater liebt, liebt auch seine Brüder und Schwestern. Sie haben ja alle denselben Vater. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben. Wir lieben Gott und halten seine Gebote. Denn unsere Liebe zu Gott zeigt sich darin, dass wir seine Gebote halten. Und es ist nicht schwer, seine Gebote zu halten. Denn jeder, der Gott zum Vater hat, besiegt die Welt. Und es ist unser Glaube, der diese Welt besiegt hat. Aber wer kann diese Welt besiegen? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Man merkt, beim Erfolgreichsein geht es weniger um Reichtum und Wohlstand, auch nicht um ein perfektes Leben, aber es geht sehr wohl um Zufriedenheit oder gar Glück. Es ist Gott und Jesus nicht egal, wie es uns geht. Im Gegenteil. Und Johannes hat da so eine Formel fürs Erfolgreichsein, für die Welt besiegen, also das, was um uns herum uns herausfordert. Er sagt, glauben, lieben und gehorchen und dadurch siegen. Man merkt, es geht nicht so darum, ein erfolgreiches Business aufzubauen. Es geht eher darum, am Ende seines Lebens oder noch besser im Laufe seines Lebens festzustellen, dass es gut ist, wie es ist. Wer glaubt, der liebt. Das ist so eine der ersten Aussagen von Johannes. Esther hat sich in ihrer Predigt ganz ausgiebig damit beschäftigt. Was glauben wir? Wir glauben, dass Jesus Christus ist, also meine Rettung von Schuld, von Scham, von Angst. Und wir glauben, dass Jesus mein Herr ist, also derjenige, der mir reinquatschen darf, dem ich die Kontrolle übergebe, der mich nicht nur berät, sondern der mir wirklich auch den Kopf waschen darf. Und wenn ich also glaube, dann bin ich gerettet, dann bin ich geliebt und dann bin ich geheiligt. Ich kann im Frieden mit Gott und mit mir selbst leben. Und dann kann ich nicht anders, als andere zu lieben. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, das mich immer wieder fasziniert. Und zwar, hier ist so ein Glas, da habe ich ein bisschen Erde reingemacht und Wasser. Und es ist ziemlich, ziemlich dreckig. Und wenn ich das jetzt sauber machen möchte, dann kann ich ganz viele Methoden wählen. Ich kann halt irgendwie versuchen, hier so ein bisschen rauszulöffeln. Damit wäre ich ewig beschäftigt. Ich könnte auch irgendwie so ein Sieb nehmen und das irgendwie so da durchkippen. Aber egal, wie ich es mache, also wie ich versuche, das Gute in meinem Leben, also das Wasser, und das Schlechte in meinem Leben, also den Dreck hier, voneinander zu trennen, da ist immer Verlust bei. Das funktioniert nicht so richtig gut. Und Gottes Methode ist eigentlich, einfach Gutes draufzukippen. Also im Prinzip, wenn ich jetzt hier ganz viel Wasser reinmache, dann merkt ihr, das Wasser wird immer klarer und heller und schöner. Ich könnte das jetzt noch weitermachen, es wird immer besser. Was mir in diesem Beispiel so gefällt ist, dass es ähnlich wie Gott ist, der spart nicht. Der kleckert und klotzt und da darf was daneben gehen. Und wenn dann ein bisschen andere Leute auch noch Liebe abbekommen, die da drumherum sind, dann ist das okay. Und wenn das am Ende nicht alles ganz perfekt ist und alles nass ist, das ist alles nicht so wichtig, sondern immer schön ordentlich Liebe von oben drauf. Ich mag das. Natürlich hinkt jedes Beispiel, aber das Schöne daran ist, dass Gott uns wirklich mit Liebe überhäuft. Und manchmal ist uns das nicht ganz klar, weil gerade andere Dinge im Vordergrund sind. Aber wenn wir uns wieder an Gott wenden und Erlebnisse mit ihm sammeln, dann merken wir, er liebt uns. Und wenn euch das gerade nicht so geht, kann ich euch nur wärmstens empfehlen, hört euch nochmal die Predigt von Esther an. Glauben und Lieben sind untrennbar verbunden. Das ist das große Thema des ersten Johannesbriefes. Und das färbt natürlich auch auf andere Menschen ab. Wenn ich geliebt werde, irgendwann kriegen auch Menschen um mich herum Liebe ab. Das Zweite, was Johannes sagt, ist, wer liebt, gehorcht. Johannes sagt, wer mich liebt, also wer Gott liebt, der hält meine Gebote. Das klingt uns vielleicht fremd, was hat denn Liebe mit Gehorsam zu tun? Das liegt, glaube ich, aber eher daran, dass das Wort Gehorsam nicht mehr so viel Verwendung bei uns findet. Weil eigentlich ist ja eine Liebesbeziehung ganz tief von gegenseitigem Gehorsam geprägt. Also Gehorsam ist ja nichts anderes als das Halten von Abmachungen und Versprechen und auch so ein bisschen das Umsetzen von Wünschen und Forderungen von jemand anderen. Es ist im Prinzip nichts anderes als Liebe, die zu Taten führt. Ich liebe zum Beispiel meine Kinder und die formulieren mir gegenüber total viele Wünsche und auch Forderungen. Und wenn ich ihnen ein Versprechen gebe und das halte, dann fühlen sie sich geliebt. Wenn ich ihnen quasi gehorsam bin ein Stück weit, dann fühlen sie sich geliebt. Und wenn ich ein Versprechen nicht halte, passiert das Gegenteil davon. Oder manchmal passiert es, dass ein Freund mir schreibt, Tobi, ich will mit dir reden. Und unter Freunden passiert das genau so. Da formuliert man manchmal echte Forderungen. Das ist nicht so, hättest du vielleicht zufällig ein bisschen Zeit für mich, sondern da sagt man, was man will. Und ich kann dieser Forderung gehorsam sein. Das ist ein Ausdruck von Liebe. Gehorsam ist so ein bisschen Unterordnung. Zurücknahme einem anderen zuliebe. Und somit die logische Folge von ehrlich gemeinter Liebe. Und Gott formuliert in seinem Wort einen ganzen Haufen an Ratschlägen, an Wünschen, aber auch an echten Forderungen an uns. Und wenn wir dem gehorsam sind, dann ist das gelebte Liebe. Und dass das gegenseitig ist, also dass Gott auch auf unsere Wünsche hört und uns gehorcht, das kommt im weiteren Verlauf des Kapitels zum Tragen. Und am Ende, wer gehorcht, der siegt oder der ist erfolgreich. Wenn ich auf Gottes gute Ratschläge, Gebote, Anforderungen an mein Leben höre, gehorsam bin, dann hat das zwangsläufig gute Konsequenzen. Das heißt nicht, dass immer alles happy-clappy ist und dass alles gut läuft. Aber wenn ich mich für den Weg Gottes entscheide, wenn ich auf seinen Rat höre, dann macht es immer einen Unterschied zum Besseren. Und es wird deutlich, Jesus ist so in der Beziehung zu uns kein Pannenhelfer, keine Notlösung. Er ist auch noch nicht mal irgendwie Hilfe oder Inspiration, sondern eigentlich möchte er Kern und Fundament unseres Lebens sein. Das, worauf alles aufbaut, sonst macht das mit dem Glauben, Lieben und Gehorchen überhaupt keinen Sinn. Und deshalb widmet Johannes sich in den nächsten Versen auch genau darum, einmal zu zeigen, warum Jesus das Fundament des Glaubens ist. Das, woran man nicht vorbeikommt. Was ist also der Grund, auf dem wir stehen? Das feste Fundament unseres Glaubens, das, was hält, hier und jetzt und in alle Ewigkeit. Johannes 5, 1. Johannes 5, Vers 6 bis 12. Jesus Christus ist zu uns gekommen durch das Wasser seiner Taufe und das Blut seines Todes. Er ist nicht nur durch das Wasser zu uns gekommen, sondern durch das Wasser und das Blut. Dies bezeugt der Geist und der Geist sagt die Wahrheit. Es gibt also diese drei Zeugen, den Geist, das Wasser und das Blut. Und diese drei stimmen überein. Wir sind doch bereit, Menschen als Zeugen anzuerkennen. Wie viel mehr zählt es dann, wenn Gott als Zeuge auftritt? Und das geschieht tatsächlich. Gott selbst tritt als Zeuge für seinen Sohn auf. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat sich diese Zeugenaussage ganz zu eigen gemacht. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner, denn er glaubt der Aussage nicht, die Gott als Zeuge für seinen Sohn gemacht hat. Darin besteht diese Zeugenaussage. Gott hat uns das ewige Leben gegeben und dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat auch das Leben nicht bekommen. Der Grund, auf dem wir stehen, ist Jesus. Nicht als Mensch, sondern wirklich als Sohn Gottes. Ohne Jesus als Sohn Gottes haben wir als Christen keine Existenzgrundlage. Dann ist das vielleicht so eine schöne, vielleicht sogar sinnvolle Lebensphilosophie, aber die mit dem Leben hier endet. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, den Tod besiegt hat, gezeigt hat, es gibt ein Leben nach dem Tod, dann macht es keinen Sinn. Und Johannes nennt drei Zeugen. Das klingt ein bisschen kryptisch. Er sagt, redet von Wasser, Blut und Geist. Ein bisschen erklärt er es auch. Eigentlich meint er mit dem Wasser Jesu Taufe, Jesus wurde getauft und in den Evangelien lesen wir, als Jesus getauft wurde, sprach Gott, das ist mein geliebter Sohn. Und das Blut als Zeichen für Jesu Tod und Auferstehung, also für unsere Rettung. Und der Heilige Geist, der, wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden, in uns wohnt und uns verständlich macht, was Gott da am Kreuz eigentlich für uns getan hat. Diese drei Zeugen, die bezeugen etwas. Die beweisen nichts, sondern die bezeugen etwas. Und man könnte jetzt ja vielleicht sagen, was hat das mit diesem Bezeugen denn auf sich? Warum liefert Johannes denn nicht richtige Beweise? Diese Zeugnisse, damit kann ich doch niemanden überzeugen, der jetzt kein Christ ist, der das noch nicht erlebt hat. Das ist ja total schwach. Aber eigentlich kennen wir das auch aus unserem Alltag, denn da verzichten wir meist auf Beweise. Die sind kompliziert, die sind langwierig und anstrengend und manchmal auch nicht zielführend. Wenn ich euch zum Beispiel sage, meine letzte Woche war total anstrengend und mir geht es oft nicht gut, aber heute geht es mir deutlich besser, dann kann ich das relativ leicht bezeugen, indem ich euch erzähle, was ich so erlebt habe. Aber ich kann es euch echt schlecht beweisen, weil bei dem, was ich erlebt habe, wie sehr mich das belastet oder nicht, da müsste ich viel weiter ausholen und ich müsste euch Daten geben von meiner Herzfrequenz und meinem Puls und das wäre viel komplizierter. Wir leben total oft mit Zeugnissen und ganz selten mit Beweisen. Beweise braucht man vor Gericht und Beweise braucht man auch bei der Polizei und wir brauchen sie in der Wissenschaft, aber im Umgang miteinander ist es oft gar nicht so üblich. Zeugnisse sind viel entscheidender. Und Gottes Zeugnis, nicht sein Beweis, das kann uns, wenn wir dem Glauben schenken, eine ganze Welt öffnen. Gott verzichtet auf einen Beweis, aber er gibt uns Zeugnisse. Und wenn wir uns darauf einlassen, kann uns das eine ganz neue Welt öffnen. Aber wenn wir Gottes Zeugnis über seinen Sohn keinen Glauben schenken, dann bleibt diese Welt auch ein Stück weit verschlossen. Sie bleibt nur schemenhaft. So richtig verstehen kann man das nicht. Jesus offenbart sich als geschichtliche Person, auch durch das, was Gott über ihn sagt, aber er offenbart sich vor allen Dingen durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben. Wenn wir mit Jesus leben, dann merken wir, dass dieses Zeugnis wahr ist. Deswegen sagt Johannes, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Das Leben haben, im Besitz sein, echte Zusammengehörigkeit mit Gottes Sohn. Von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Alles, was wir zum Überleben, zum guten Leben und auch zum Sterben und für das Leben danach brauchen, findet sich in Jesus. Das ist die Theorie. Und deswegen ist die nächste Frage auch irgendwie folgerichtig. Was macht das jetzt? Oder wie kann ich denn dieses Fundament für mein Leben nutzen? Wie kann ich dieses Wissen, dieses Zeugnis von Jesus in meinem Leben irgendwie anwenden? Wie kann ich mit Gott in Kontakt bleiben, in Beziehung stehen? Wie profitiere ich von diesem Fundament? Was ist der Schlüssel für diese Beziehung? Vielleicht sogar das Erfolgsgeheimnis. Johannes baut das so schön systematisch auf und deshalb lese ich euch einfach das nächste vor, 14 bis 16. Ab Vers 13. Dies alles habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, ihr habt das ewige Leben, denn ihr glaubt an den Sohn Gottes. So können wir uns nun voller Zuversicht an Gott wenden, denn er hört uns, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Wir haben also die Gewissheit, dass er uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten. Und das gibt uns auch die Gewissheit, dass wir erhalten, worum wir ihn gebeten haben. Angenommen, jemand sieht, dass ein Bruder oder eine Schwester eine Sünde begeht, eine Sünde, die nicht zum Tod führt, dann soll er für diesen Menschen bitten und Gott wird ihm das wahre Leben schenken. Doch das gilt nur für die, deren Sünde nicht zum Tod führt. Es gibt aber auch eine Sünde, die zum Tod führt. Von der rede ich nicht, wenn ich euch sage, dass jemand bitten soll. Jedes Unrecht ist eine Sünde, aber nicht jede Sünde führt zum Tod. Also im Prinzip ist der Schlüssel zu diesem Fundament beten. So einfach und so gut. Beten. Mit Gott reden. Johannes stellt aber das Beten etwas anders dar, als ich es oft benutze. Und vielleicht kommt euch das vertraut vor. Wenn ich mich zum Beispiel jemand fragt, warum ich eigentlich bete, erst recht jemand, der kein Christ ist, der nur einen bedingten Zugang zum Verständnis dessen hat, was ich da tue, dann erzähle ich etwas, was ein bisschen so klingt, als ob das Gebet ein Placebo wäre. Wenn ich nämlich etwas Realistisches bete und mich an der Erfüllung beteilige, dann passiert es auch. Oder ansonsten merke ich, es tut mir gut. Ich kann so meine Gedanken sortieren, ich kann mich selbst ein bisschen finden, ich kann bei Gott ankommen und ich weiß, mir hört jemand zu. Johannes geht einen deutlichen Schritt weiter. Johannes sagt, voller Zuversicht an Gott wenden, Gewissheit, dass er uns hört und Gewissheit, dass wir erhalten, worum wir ihn gebeten haben. Hier finden wir das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich das Versprechen von Gott, auch uns gehorsam zu sein. Wenn wir für jemand anderen bitten, dann hat das Auswirkung. Ich bete manchmal und hoffe so ein bisschen, dass der andere sich so entscheidet, wie ich gebetet habe. Johannes sagt aber, wenn ich bete, dann beeinflusst das den anderen. Dann hat es eine Auswirkung. Und ich frage mich so ein bisschen, was soll das? Vor allem, was soll das heißen? Weil vieles, für das ich bete, passiert ja irgendwie nicht. Da steht Johannes Wort so ein bisschen im Konflikt mit dem, wie ich das erlebe. Vieles, was ich bitte, passiert, aber bei manchen habe ich auch den Eindruck, es hat irgendwie keinen Einfluss. Im Vaterunser, dem Gebet, das Jesus seinen Jüngern als Beispiel gibt, heißt es, dein Wille geschehe und dein Reich komme. Wenn wir im ganz engen Kontakt mit Gott sind und Erfahrungen mit ihm sammeln, dann bekommen wir mehr und mehr ein Gefühl davon, was dieser Wille Gottes ist. Ähnlich wie bei guten Freunden oder auch bei Partnern, da merkt man langsam, welche Bitten sich unter großer Wahrscheinlichkeit erfüllen und welche man am besten gar nicht erst formuliert. Wenn Sarah und ich zum Beispiel abends im Bett liegen und feststellen, dass die schwarze Tonne noch nicht an der Straße steht, und Sarah mich fragt, ob ich die schwarze Tonne noch mal rausstellen kann, dann weiß sie, dass ich das einfach mache. Deshalb sagt sie das auch gar nicht mehr so. Sie fragt nicht, Tobi, könntest du die Tonne noch mal rausstellen, sondern sie sagt lediglich, oh, ich glaube, wir haben vergessen, die Tonne rauszustellen. Und damit hat sich das erledigt. Sie weiß, dass ich die Tonne rausstelle und dass mir das deutlich weniger ausmacht als ihr. Es gibt auch Dinge, da müssen wir wahrscheinlich lange diskutieren, bevor ich überhaupt einen Finger krümme, aber das mache ich und deswegen muss sie noch nicht mal mehr einen Wunsch formulieren. Das ist irgendwie klar, wer von uns dafür zuständig ist. Wenn wir wollen, was Gott will, und da kommen wir beziehungstechnisch immer mehr hin, dann haben wir so einen Ort der Vertrautheit, der gemeinsamen oder der gleichen Absichten und Ziele und Visionen. Und dann können wir mit Gott das erleben, was ich hier auf der Erde manchmal mit meiner Frau erlebe, manchmal mit Freunden erlebe, auch hier in Gemeinde mit Teams, unterschiedlichen Teams erlebe, manchmal vielleicht sogar mit meinen Kindern erlebe. Ich spüre, Gottes Herz und mein Herz schlagen für die gleichen Dinge. Und dann passieren die Dinge auch, für die wir einstehen, für die ich bitte. Und das macht richtig Bock, finde ich, auf die Ewigkeit bei ihm. Weil ich jetzt schon hier auf der Erde merke, hey, wenn wir gemeinsam die gleichen Ziele haben, dann können wir richtig was bewegen. Johannes sagt aber auch, wo dieses Bitten eine Grenze hat, wo quasi nicht alles erfüllt wird. Und er sagt, in der Sünde, die zum Tod führt, da macht Bitten also keinen Sinn mehr. Das klingt vielleicht ein bisschen kryptisch, ist auch nicht ganz einwandfrei zu bestimmen, was damit gemeint ist und viele Theologen haben sich den Kopf darüber zerbrochen. Aber ich finde, wenn man in den Kontext schaut, kann man ein paar Sachen doch relativ einfach finden. Das eine ist, Martin hat es in seiner Predigt deutlich gesagt, der erste Johannesbrief ist im Kontext vieler Irrlehren geschrieben worden, wo es darum ging, von Gott abzulenken, andere Dinge in den Mittelpunkt des Glaubens zu stellen und vor allen Dingen auch zu sagen, hey, Jesus ist eigentlich nur Mensch und nicht Gottes Sohn. Also wird die Sünde zum Tode wohl irgendwie mit einer starken Abkehr von Gott, vielleicht sogar mit einer bewussten Abkehr von Gott zusammenhängen. Und nein, es ist nicht eine der 7 Todsünden oder gar alle. Gottes Gnade und Vergebung gilt. Und ich finde, diese Stelle schafft keinen echten Widerspruch zu dem, was Gott uns in seinem Wort sagt, nämlich wenn wir zu ihm kommen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von all unserer Sünd und Schuld. Und wenn jemand von euch vielleicht den abstrusen Gedanken hat, dass er diese Sünde zum Tode begangen hat, dann hat er sie sehr wahrscheinlich nicht begangen, weil euch dann nämlich sehr bewusst ist, dass ihr Gott braucht. Und dann gilt Gottes Zusage und Gottes Fürspruch. Dieses für sich beten lassen ist gerade dann besonders wichtig. Und wenn du denkst, mir fehlen die Worte für das, was ich gerade brauche, für das, was mich von Gott trennt, dann lass für dich beten, kannst du heute im Anschluss an den Gottesdienst machen. Johannes sagt sogar, wenn jemand sündigt, dann sollen wir vor Gott eintreten. Nicht schlecht über ihn reden, nicht irgendwelche Maßnahmen aussprechen, ihm erklären, was er besser machen soll. Das Wichtigste ist, für ihn beten. Und warum? Weil das Ausdruck von allem ist, der Kern des Glaubens. Wenn wir wirklich Menschen lieben, dann wollen wir, dass es ihnen besser geht als jetzt und dann beten wir für sie. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass sich das eigentlich ganz gut anfühlt, wenn es anderen schlechter geht als mir. Und ich glaube, deshalb sind auch so Sachen wie Trash-TV so beliebt. Und ich glaube, deshalb hören auch Mobbing und Lästern nie wirklich auf, weil wir uns irgendwie befriedigt fühlen, wenn es uns gut geht und anderen schlechter. Und ihr dürft gerne so viel Trash-TV gucken, wie ihr wollt. Wir sind in einem freien Land. Aber was mir irgendwie nochmal so bewusst geworden ist, wenn es jemandem schlechter geht als mir, dann ist es nicht der Punkt, wo ich sagen kann, hey, mir geht's besser, das ist cool, sondern das ist der Punkt, wo meine Aufgabe als Christ ist, für diesen Menschen zu beten, für ihn vor Gott einzutreten, Worte zu formulieren. Beten, ganz egal, ob es um meine eigenen Wünsche, Anliegen oder Probleme geht oder um die von anderen. Beten ist das Wichtigste und es ist der Ausdruck von echter Liebe. Und wenn Gott ein allmächtiges Wesen ist, das mich ganz persönlich liebt, dann wäre es eigentlich eine Schande, wenn mein Gebet, also mein Anliegen an ihn, irgendwie einfach so verpufft. Das tut er nicht. Und Gott antwortet. Wenn ihr euch mit Christen unterhaltet, werdet ihr feststellen, dass Gott in ihr Leben spricht. Ganz unterschiedlich. Und mir hilft es immer wieder, mir bewusst zu machen, wenn ich mit Gottes Antwort so ein bisschen hadere oder wenn es mir auch schwerfällt zu verstehen, was er eigentlich meint und will, mir bewusst zu machen, dass er auf vier unterschiedliche Arten und Weisen antworten kann. Gott kann in irgendeiner Weise Ja sagen, kann in irgendeiner Weise Nein sagen, er kann Warte sagen, aber er kann auch sagen, ist mir eigentlich egal. Ich weiß nicht, wie Gott zu euch redet, mir schenkt er manchmal Gedanken, die dann irgendwie auf einmal Sinn ergeben. Manchmal redet er durch sein Wort, die Bibel zu mir, manchmal durch Lieder, manchmal durch andere Menschen, durch Bücher oder durch Situationen, die mir irgendwie die Augen öffnen. Gott redet zu mir und das kann er auch bei euch machen. Und jetzt komme ich zur letzten Frage. Wie bleiben wir eigentlich bewahrt? Wie können wir sicher sein? Ich glaube, jeder hat ein großes Bedürfnis nach Sicherheit. Und deshalb widmet Johannes quasi seine letzten Verse auch diesem starken Bedürfnis. Ab Vers 18. Wir wissen, wer Gott zum Vater hat, begeht keine Sünde, sondern weil er Gott zum Vater hat, ist er davor geschützt und der Böse kann ihm nicht schaden. Wir wissen auch, wir kommen von Gott her, aber die ganze Welt ist in der Gewalt des Bösen. Wir wissen aber zugleich, der Sohn Gottes ist gekommen. Er hat uns die Augen geöffnet, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Wir sind mit dem verbunden, der die Wahrheit ist, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Der ist der wahre Gott und das ewige Leben. Ihr Kinder, hütet euch also vor dem Götzen. Wir sehnen uns zutiefst nach Schutz, nach Sicherheit und wir bezahlen eine Menge Geld und tun eine Menge Sachen, damit wir sicher sind. Johannes nimmt da total den Druck raus. Er sagt, wer Gott zum Vater hat, der ist vom Bösen geschützt. Und ich warne euch ein bisschen vor, jetzt kommt eine Stelle, die vielleicht ein bisschen emotional ist für mich. Ich bin nämlich sehr konservativ groß geworden, bin in einer Prägung groß geworden, wo Schutz und Absicherung und das Wahren vor dem Bösen und der Welt irgendwie einen großen Stellenwert hatte. Und ich glaube, und es hat Spuren hinterlassen. Ein paar Mal gute, an manchen Stellen gute und an ein paar auch schwierige. Ich erlebe nämlich immer wieder Christen, die ganz viel warnen, mit einer Inbrunst vor der Welt, der Sünde und dem Teufel, die ganz viel Angst und Schrecken verbreiten, dass ich manchmal richtig wütend werde und denen am liebsten diesen Text entgegenschreien würde. Wir wissen, wer Gott zum Vater hat, begeht keine Sünde, sondern weil er Gott zum Vater hat, ist er davor geschützt und der Böse kann ihm nicht schaden. Und ich könnte das jetzt noch dreimal lesen und immer lauter werden, das ist nicht so meine Art. Aber es würde ausdrücken, was mir wichtig ist. Wir sind geschützt, das Böse ist besiegt. Wir stehen, wenn wir an Jesus als unseren Herrn und Retter glauben, nicht mehr unter fremder Herrschaft. Und erst wenn wir aufhören, Angst zu haben vor der bösen Welt, den bösen Büchern, den bösen Spielen, den gefährlichen Menschen, vielleicht den zu liberalen Christen oder den zu engen Christen, setzt eure Lieblingshassgruppe ein, Verschwörungsideologen oder Genderliebhaber oder was auch immer. Erst wenn wir aufhören, mit Inbrunst vor all diesen Gruppen zu warnen, weil wir nämlich eigentlich Angst davor haben, können wir wirklich lieben und wirklich sicher sein. Ich glaube, oft tarnen wir Warnungen, oft nutzen wir Warnungen und eigentlich empfinden wir eine tiefe Abneigung gegenüber anderen Menschen. Vielleicht hassen wir sie sogar, weil wir Angst vor ihnen haben. Vor dem, was passiert, wenn wir uns auf diese Menschen, diese Bücher, diese Theorien, was auch immer, einlassen. Johannes schreibt in Kapitel 4, 18, also ein Kapitel davor, in der Liebe gibt es keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Bei dem, der sich fürchtet, hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Das Gegenteil von Angst ist Liebe. Und Liebe wiederum führt zu Sicherheit. Ich glaube, unser Bedürfnis nach Sicherheit kommt erst so richtig zur Entfaltung, wird erst so richtig befriedigt, wenn wir anfangen, das, wovor wir Angst haben, zu lieben. Wie bleiben wir also bewahrt? Eigentlich sind wir es. Vielleicht haben wir es noch nicht verstanden. Das, worauf es im Leben wirklich ankommt, das kann uns niemand nehmen. Gottes bedingungslose Liebe zu uns, seine Annahme und Gnade reicht fürs ganze Leben und die ganze Ewigkeit. Und das führt dazu, ich zitiere Johannes, dass wir nicht mehr sündigen. Bedeutet das jetzt, dass wir keine Sachen mehr falsch machen? Nein, natürlich machen wir Fehler. Außer Frage, das kennt jeder von sich selber. Aber die fallen nicht ins Gewicht. Wir versündigen uns nicht mehr an Gott. Unsere Beziehung ist dank Jesu Tod derart ewig, dass mein aktuelles Vergehen da keinen Einfluss drauf hat. Vielleicht führt es dazu, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Dass ich es bereue, dass ich mich entschuldige, dass ich es wieder gut mache. Aber es ist nicht gefährlich für meine Beziehung zu Jesus. Alles, was ich tue, kann nicht daran rütteln, dass Gottes Liebe da ist und Gottes Annahme. Und wenn ich mich entschieden habe, mit Gott zu leben, dann gilt das. Nichts kann dich von Gottes Liebe trennen. Das ist ein Bibelzitat. Am Ende sagt Johannes, dass wir alles wissen. Alles, was es zum Leben, zum Sterben und die Ewigkeit braucht, alles ist uns gegeben. Und trotzdem spricht Johannes in dem allerletzten Satz dieses Briefes eine Warnung aus. Ich lese nochmal vor, ihr Kinder, hütet euch also vor den Götzen. Ich glaube, es ist eher so eine Schlussfolgerung, so ein Nachsatz. Es ist gar nicht so der erhobene Zeigefinger, so, ah, wenn ihr das nicht beachtet, dann habt ihr ein Problem. Eigentlich ist das das, was logisch ist, wenn man das davor verstanden hat. Wenn du weißt, was du an deinem Gott hast, dann bleib bei ihm. Ich habe mal von einer nicht-christlichen Therapeutin gehört, besser mit der Alten was Neues anfangen, als mit der Neuen was Altes. Geht um Beziehungen. Besser mit der Alten, Frau in meinem Fall, was Neues anfangen, als mit der Neuen was Altes. Ich glaube, das ist so das, was Johannes da am Ende nochmal sagen will. Hey Leute, ihr wisst, was ihr an eurem Gott habt. Und ich habe es euch gerade einmal ganz, ganz deutlich erklärt. Bleibt dran. Alle Alternativen sind Mist. Und zwar alle. Das ist das Beste, was euch fürs Leben hier und für das Leben danach passieren kann. Jesus ist der Weg zum Leben. Alles ist in ihm. Das Leben auf der Erde und in Ewigkeit. Also, wie kann ich erfolgreich sein? Johannes Formel ist glauben, lieben und gehorchen. Gott treu sein. Worauf kann ich mich wirklich verlassen? Auf Jesus. Jesus hält. Jesus hält alles aus, Jesus hält allem stand und vor allen Dingen bleibt er. Er bleibt jetzt und hier und er bleibt in alle Ewigkeit. Das, was er sagt, gilt. Wie bleibe ich in Beziehung? Wie kann ich eine gelingende Beziehung zu Gott, zu seinem Sohn führen? Reden, beten, Kommunikation. Wie auch mit jedem anderen Menschen ist der Schlüssel zu einer guten Beziehung oft die Zeit, die wir miteinander verbringen. Gemeinschaft. Und auch Ehrlichkeit. Proaktiv sein, aufeinander zugehen. Auch auf die Menschen in meinem Umfeld. Nicht mich davor schützen, sondern lieben. Und wie bleibe ich sicher? Eigentlich ist die Frage falsch. Wir sind sicher. Wenn wir Kinder Gottes geworden sind, wenn wir gesagt haben, Jesus, das, was ich getan habe, was mich von dir trennt, tut mir leid, ich will dein Kind sein, dann sind wir sicher. In der Liebe ist keine Furcht. Wenn wir lieben, stellen wir fest, dass wir sicher sind. Und ich ende mit Johannes Versen, weil die einfach unglaublich gut sind. Dies alles habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, ihr habt das ewige Leben, denn ihr glaubt an den Sohn Gottes. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben bekommen. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben bekommen.